Hallo zu 45 Minuten Zukunft, Land- und Meeresnutzung im Wandel, dem Podcast des Thünen-Instituts. Das Thünen-Institut forscht zu ländlichen Räumen, zu Wald und zur Fischerei und es berät die Politik zu diesen Themen. In unseren 14 Podcast-Folgen wollen wir Fragen, die sich hier aktuell in Forschung und Gesellschaft stellen, mit unseren Gästen diskutieren und wir möchten mögliche Wege für die Zukunft aufzeigen. Mein Name ist Marco Pauli. In dieser Folge geht es um den Wald. Wie lässt sich dieser gegen die Klimakrise wappnen? Die Trockenheit der vergangenen Sommerhalbjahre hat das Ökosystem Wald heftig angegriffen. Die Fichte mit 25% Bestand, immer noch die häufigste Baumart Deutschlands, ist von der Trockenheit derart geschwächt, dass sie sich vielerorts nicht mehr gegen den sich massenhaft vermehrenden Borkenkäfer wehren kann. Auch andere Baumarten bereiten Sorgen. Doch nur intakte Wälder erfüllen wichtige Schutzfunktionen für Wasser und Boden, tragen zur biologischen Vielfalt bei und sind Senken für CO2-Emissionen. Was also kann getan werden? Brauchen wir neue Baumarten, andere Baumarten, die sich in trockenen Regionen bewährt haben? Oder können es auch die Heimischen schaffen? Wenn ja, wie? Brauchen wir vielleicht ein anderes Management, eines, das in erster Linie dem gestressten Wald zur Seite steht? Über diese Themen möchte ich heute mit zwei Gästen sprechen. Dr. Susanne Winter ist Forstwissenschaftlerin und beim WWF Deutschland die Programmleiterin Wald, beschäftigt sich dort mit der Waldpolitik in Deutschland, Europa und global. Frau Winter, schön, dass Sie heute mit dabei sind.
Ja, ich freue mich auch, hier zu sein.
Und Ihre Karriere, wenn ich das so sagen darf, haben Sie einst bei unserem zweiten Gesprächspartner, Professor Andreas Bolte, begonnen. Nach dem Studium nämlich waren Sie dort als wissenschaftliche Assistentin bei Herrn Bolte tätig.
Ne? Ja, genau, ja. Richtig.
Andreas Bolte leitet das Thünen-Institut für Waldökosysteme. Arbeitsgebiet ist unter anderem die Klimafolgenforschung. Hallo Herr Bolte, schön, dass auch Sie hier sind.
Ja, ich freue mich auch, hier zu sein.
Lassen Sie uns erstmal ganz kurz den derzeitigen Zustand des Waldes festhalten. Fangen wir in Deutschland an. Herr Bolte, wie hat der Wald, wie hat auch die gepeinigte Fichte auf das erneut sehr trockene Sommerhalbjahr reagiert? Kann man das jetzt schon sagen?
Das kann man sagen, dass die Schäden, die wir aus den Jahren 2018, 19, 20 hatten, übrigens begann das nicht mit der Trockenheit, sondern mit Stürmen und Windwürfen im Winterhalbjahr 2017, 2018 und dann sozusagen mit den Trockenheiten. Und Sie hatten ja den Borkenkäfer angesprochen, der hat genug Brutsubstrat gefunden und hat sich dann ausgebreitet unter den optimalen Bedingungen und die Fichte konnte sich nicht wehren.
Weil sie geschwächt waren,
vor allem, weil sie Wasser braucht. Das heißt, die Fichte wehrt sich gegen den Borkenkäfer, indem sie Harz ausschüttet, quasi die Käfer erdrängt. Das wäre nicht mehr möglich, weil einfach das Wasser fehlte. Und entsprechend ist natürlich auch in diesem Jahr das besorgniserregend. Aber was besonders auffällt, ist nicht nur die Fichte, sondern auch viele andere Baumarten, gerade auch unsere heimischen Baumarten, Probleme haben. Also gerade gestern habe ich in der Uckermark und vorgestern auf verschiedenen Spaziergängen auch gesehen, dass die Buche vielfach in der Oberkrone auch vertrocknet ist und nur in der Unterkrone eigentlich noch grün ist. Also es gibt in vielen Bereichen Probleme, die wir haben. Und das Jahr 2022 markiert insofern auch noch eine Besonderheit, dass wir wirklich in diesem Jahr wohl eine Rekordfläche und Anzahl von Waldbränden bekommen werden. Das ist auch nochmal eine Besonderheit, die wir dieses Jahr haben.
Mhm. Frau Winter, als WWF-Programmleiterin Wald beschäftigen Sie sich auch mit den Wäldern in Europa und global. Wenn wir jetzt mal aus der Satellitenperspektive auf die Wälder der Welt schauen, wie stark haben diese Wälder gelitten? Wie stark stehen sie unter Druck? Was hat es für Schäden 22 jetzt gegeben?
Also wenn wir global uns das angucken, ist es ja so, dass wir einen Durchschnitt von nur noch 10 Millionen Hektar Waldverlust von 2015 bis 20 hatten. Und jetzt ist der Verlust wieder angestiegen. Das heißt, wir sind jetzt bei einer Fläche von vielleicht 12 Millionen. Von diesem Jahr gibt es noch keine Daten. Das wird immer rückwirkend gemacht. Das heißt, der Waldverlust insgesamt nimmt zu und damit natürlich auch der Verlust der kohlenstoffreichen, biodiversitätsreichen Wälder. Das ist ja der Hauptteil dessen, was verloren geht. Das ist ja eine Umwandlung von diesen alten Wäldern in Holzplantagen. Und diese Wandel der Landnutzung führt eben dazu, dass wir auf jeden Fall im Amazonasgebiet dem Kipppunkt immer näher kommen. Das heißt also, Kipppunkt heißt ja Point of No Return, so wird es zumindest definiert, dass wenn wir den Punkt oder diese Phase erreicht haben, der randlichen Austrocknung des Amazonawaldes, dann kann irgendwann das Wasser, der Wasserkreislauf nicht mehr aufrechterhalten werden und die Austrocknung hin zur Versteppung des gesamten Gebietes läuft dann von alleine. Das heißt, wir kommen mit der Entwaldung und der Landnutzungsintensität diesem Punkt immer näher, von dem wir, wie gesagt, gar nicht wissen, wann er wirklich erreicht ist. Aber die Wissenschaft kann schon seit vielen Jahren zeigen, dass diese Austrocknung aus den Rändern eben stattfindet. Ja, das ist vielleicht erstmal global. Europaweit kann man sagen, auch in Europa haben wir natürlich auch sehr schöne Wälder, aber trotz alledem sind es nur rund 4% naturnahe Wälder und deren Schutz ist immer auch noch nicht gewährleistet. Wenn ich noch ganz kurz auch was zu Deutschland sagen darf, ich finde es eigentlich ganz interessant, wenn du sagst, eben diese Kronschäden sind alle da und das sieht man ja auch wirklich. Diese Kronverlichtungen sind deutlich, sie sind aber trotzdem ja ein bisschen weniger geworden. Und bei der Eiche, aber auch bei der Buche kann man eben sehen, dass dieses Schrumpfen der Krone dieses Jahr dann doch zumindest stehen geblieben ist. Bei der Eiche haben mir Förster gesagt, dass die Kronen auch wieder anfangen zu wachsen. Das finde ich einen ganz interessanten ökologischen Prozess, der da stattfindet, dass das Schrumpfen und das Vertrocknen von Kronenpartien nicht zwangsläufig auch der sofortige, vollständige Verlust eines Eichenbestandes zum Beispiel bedeutet.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig auch zu sehen. Also platt gesprochen ist es so, die Fichte stirbt schnell, Buche und Eiche stirbt eher langsam. Das heißt also bei dem ganzen Schadgeschehen ist es so, die Fichte, wenn die also dann massiv vom Borkenkäfer befallen wird, dann ist sie in der Regel in wenigen Wochen oder Monaten tot. Und wie Susanne Winter eben gesagt hat, bei der Buche, die hat mehr Möglichkeiten oder auch die Eiche zu regenerieren. Und jetzt natürlich auch die Frage, wie sich das zukünftig verhält. Sind die Bäume in der Lage, tatsächlich auch sich entsprechend zu regenerieren? Und da spielt natürlich auch die zukünftige Witterung auch eine wichtige Rolle. Bleibt es eigentlich bei dieser Trockenheit? Weil das ist vielleicht auch ganz wichtig. Wir haben eigentlich jetzt seit 2018 eine vielleicht durch 2021 nur leicht unterbrochene Trockenheit. Das heißt, wir haben eine 4- oder 5-Jahres-Trockenheit im Moment. Das heißt, die Unterböden sind weiterhin extrem trocken. Alles das, was von oben jetzt an Niederschlägen kommt, wird eigentlich aufgebraucht. Das heißt also, und da kommen ja auch die Probleme mit der Grundwasserständen, dass im Grunde eigentlich zu wenig Wasser tatsächlich auch dem Grundwasser zufließt. Und da spielen sicherlich auch Wälder eine ganz wichtige Rolle, weil Wälder jetzt im Vergleich zu anderen Landnutzungsformen oder Vegetationsformen tatsächlich viel Wasser verbrauchen, was ja das Klima, was dem Klima eigentlich nützt. Es wird kühler in Wäldern durch Wälder, aber natürlich insgesamt im Landschaftswasserhaushalt dann natürlich auch durchaus tatsächlich dann Wasser entzieht.
Und es kann auch nicht ausgleichen, so wie das in den vergangenen Jahren ja häufig war, dass im Winterhalbjahr es dann mehr regnet. Das kann das nicht ausgleichen.
Das ist häufig aber auch nicht bedacht worden. Also wenn man sich mal die Niederschlagsverhältnisse 1819, 1920 sich anschaut, da waren auch die Winter relativ trocken. Wir hatten so gut wie keinen Schnee. Das ist ja auch nochmal, weil der Schnee ist halt gut, weil der erst langsam dann im Frühjahr abschmilzt und sozusagen dann das Wasser auch dann kontinuierlich in den Boden eindringen kann. Das, was wir heute vielfach erleben, das sind dann Niederschläge in Form von Starkregenereignissen und nach langer Austrocknung können die Böden gar nicht das Wasser aufnehmen. Das fließt oberflächlich ab und dringt häufig gar nicht in den Boden ein.
Aber ich glaube, das ist ja gerade das, was wir ganz neu, glaube ich, auch lernen, ist wirklich diese Wetterextreme in unseren Vorstellungen und in unserem Management überhaupt integrieren zu lernen. Also es ist ja bei der ganzen Trockenheit wiederum gleichzeitig auch so gewesen, dass wir jetzt im Nordosten von Deutschland den stärksten Niederschlag hatten, den wir jemals gemessen haben in einer Periode von Regen. Das zeigt ja, dass diese Extreme immer größer werden und wir diese Extreme eigentlich als das Maß nehmen müssen. Wir können nicht erwarten, dass diese Winterniederschläge immer so kommen, wie wir sie uns jetzt wünschen, sondern dass, wenn ein Starkregenereignis wirklich da ist, wir genau das dann auch verwenden sollten, um Wasser zurückzuhalten, dass dann genau das nicht passiert, dass es oberflächlich alles wegrauscht. Und
wie kann man das machen?
Naja, also jetzt bei dem Wald ist es ja so, dass man den Wald ziemlich gut differenzieren kann. Laubwälder können erstens mal mehr Grundwasser bilden. Vor allen Dingen auch Buchen können das eben auch im Sommer. Es gibt da viele Untersuchungen zu, dass selbst wenn die Niederschläge relativ gering sind im Sommer, das Wasser zwar verbraucht wird, aber mit ein bisschen Winterniederschlag in solchen Wäldern dann immer noch Grundwasser gebildet wird. Das ist bei den Nadelbäumen, die wir eben in dem gleichen Bereich haben, dann eben nicht mehr der Fall, sondern da kommen wir in ein Minus herein. Das heißt also, wir können halt mit dem Bau des Waldes ziemlich gut auch ein bisschen managen. Und zudem haben eben Laubbäume bekanntermaßen im Winter keine Blätter. Das heißt, der Niederschlag fällt direkt durch, bleibt also nicht an den Nadeln hängen. Die Interzeption nennt man das, dieses Verdunsten an den Nadeln, das ist dann geringer. Der Niederschlag kann auf den Boden fallen und damit dann, so ein Waldboden sollte ja möglichst so sein, dass das Wasser immer relativ langsam einsickert. Und damit kann man dann den Grundwasserpegel auch anheben.
Die meisten Wälder werden ja aber auch mittlerweile umgebaut, ne? Oder ist Ihnen das noch, sagen Sie, das müsste noch mehr geschehen?
Der Waldumbau läuft ja auf jeden Fall, das ist ganz klar. Es gibt auch Hinweise, dass der Waldumbau noch stärker laufen, schneller laufen sollte. Wobei auch dabei immer geguckt werden muss natürlich, wie man den Waldumbau macht. Also Waldumbau kann man ja mit einer vorsichtigen Auflichtung eines Oberbestandes machen und dann schon drunter pflanzen, dass man eben eine zweite Schicht bekommt in dem Wald, bevor man dann viel später die Auflichtung weitermacht und dann möglichst einen mehrschichtigen Wald produziert. Also ich kenne viele, viele Flächen, die umgebaut werden. Das läuft, aber ich glaube schon, dass man an vielen Stellen etwas schneller sein könnte.
Ja, also ich bin eindeutig der Meinung, dass wir zu langsam sind. Wir haben selber mal eine Analyse gemacht, eine Studie. Allein jetzt den Umbaubedarf jetzt von Fichten und unter Extrembedingungen auch von Buchenbeständen anhand unserer Flächen der Bundeswaldinventur und kamen darauf, dass ungefähr ein Viertel des Waldes tatsächlich zukünftig ins Risiko geht, an jetzt Fichten und ja geringerem Maße an Buchenbeständen und dass eigentlich ungefähr eine Fläche von 2,5 Millionen Hektar umgebaut werden müsste. Und wenn wir das tun, dann bedeutet das, dass wir im Jahr knapp 90.000 Hektar umbauen müssten. Und im Moment, also in der Vergangenheit, waren wir ungefähr bei 20.000, 25.000 Hektar. Das heißt also hier schon massiv eigentlich mehr Geschwindigkeit und im Grunde auch Einsatz notwendig. Mhm. Das Problem, das es beim Waldumbau gibt, ist zum einen natürlich auch, man braucht dann entsprechend dann Pflanzmaterial oder zumindest im Grunde auch für die Zupflanzung oder auch tatsächlich den kompletten Umbau, das heißt also den Baumartenwechsel, gerade wenn es jetzt auch um Fichtenbestände, Fichtenreihenbestände geht. Und zum anderen braucht man natürlich entsprechend dann auch die Logistik und schlichtweg einfach das Personal, um das zu machen. Und an den drei Punkten hapert es auch. Mir geht es auch darum, nicht unbedingt immer nur von Waldumbau zu reden, sondern tatsächlich auch von der Frage Umgestaltung, weil ich denke, diese Frage auch Naturverjüngung, natürliche Entwicklung da, wo es im Grunde eigentlich möglich ist, auch mitzunutzen. Weil ich denke auch, dass es eine gute Option ist, dann auch Wälder an die Zukunft anzupassen. Es muss nicht immer der gepflanzte und umgebaute Wald sein. Es kann auch die Waldumgestaltung einfach schlichtweg durch natürliche Entwicklung und Naturverjüngung sein, wo es machbar ist.
Ich möchte noch hinzugeben, also Naturverjüngung ist ja auch ein Prozess, der die ganze Zeit schon läuft. Das heißt also, jedes Jahr, jedes Frühjahr kommen wieder kleine Bäume, die im Prinzip als Naturverjüngung da sind. Wir haben in Deutschland natürlich sehr viel Wild in den Flächen. Das heißt also, hier ist natürlich sozusagen die Konkurrenz zu dieser Naturverjüngung sehr stark.
Das Wild frisst die
Naturverjüngung. Das Wild frisst die kleinen Bäume sehr gerne, einfach die, die seltener sind. Und gerade die sind ja dann, wenn etwas vielleicht fichtendominiert ist, aber ein paar Eichen dazwischen stehen, ein paar Buchen sich aussamen, würden wir natürlich gerne gerade solche Bäumarten dann auch ins Wachsen bringen oder dass sie wachsen können. Aber häufig ist eben einfach der Wildverbiss zu groß. Das ist nochmal ein ganz großer weiterer Punkt, warum dieser Waldumbau, der eben eigentlich natürlicherweise funktionieren kann, ein bisschen stockt und wir dann doch häufiger in diese Pflanzung gedanklich gehen. Ich glaube, das Beste wäre, das eigentlich zu kombinieren, dass man diese Naturverjüngungsprozesse stärkt, ganz klar guckt, wie kriegt man das mit einem Wildmanagement hin, dass wir diesen Waldumbau kostengünstig, vielfältig, schnell bekommen und da eben nachpflanzen oder neue Baumarten, die man vielleicht gerne in dieser Waldgesellschaft mit haben will, dann eben mit reinpflanzt, aber ansonsten eben eine starke Kombination der beiden Verfahren bekommt.
Oh, da sind wir jetzt schon beim Wald der Zukunft angelangt. Vielleicht können wir da noch ein bisschen da später noch drauf zu sprechen kommen. Ich würde gerne mit Ihnen die aktuellen Maßnahmen der Bundesregierung besprechen. Deutschland hat seit 2018 bis zu 400.000 Hektar Wald verloren, steht auf der Website der Bundesregierung. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir will 900 Millionen Euro pro Jahr für die Ökosystemleistungen des Waldes bereitstellen. Konkret soll ein deutschlandweiter Standard für Waldbewirtschaftung geschaffen werden und Waldbesitzer sollen gefördert werden, die sich bei der Bewirtschaftung für Klimaschutz und Biodiversität einsetzen. Können Sie erklären, was das genau für den Wald bedeutet und wie Sie diese Maßnahmen bewerten?
Durch die niedrigen Holzpreise der letzten Jahre, gerade bei der Fichte und tatsächlich auch dann die Waldverluste, sind viele Betriebe defizitär und sind teilweise auch nicht in der Lage, Waldumbau oder Waldumgestaltung aktiv zu betreiben. Und da ist natürlich ein Ansatz zu sehen, wer jetzt im Grunde seine Wälder umgestalten will, tatsächlich die auch mit zu unterstützen. Deutschland hat insgesamt bei allen auch vielleicht auch negativen Seiten, die vielleicht dann sehr, sehr großflächige Reinbestände und die Problematik in Waldschäden haben, in vielen Fällen auch durch die Streuung des Waldbesitzes auch sehr viel unterschiedliche Bewirtschaftungs- und unterschiedliche Waldbilder bekommen, die letztendlich uns aber möglicherweise in der Vielfalt auch helfen können, in der Anpassung an den Klimawandel. Weil ich glaube, so oder so ein sehr stark homogenisierender Ansatz zu sagen, alle müssen das so machen oder so, führt meines Erachtens zu der Gefahr, dass, wenn es das nicht der richtige Weg ist, wir dann häufig auch keine Beispiele oder einen Plan B haben.
Mhm. Vielleicht kann ich noch ergänzen. Also es ist natürlich so, dass die Formulierung von solchen Ökosystemleistungen, die wirklich honoriert werden, so rund sein muss, dass zum Beispiel jetzt nicht eine Leistung höher gewertet wird als die andere oder eine Maßnahme, die vielleicht, wenn man das sektoral anguckt, vielleicht für den Klimaschutz und die Kohlenstoffspeicherung gut wäre, aber dann für die Biodiversität nicht gut wäre. Und man braucht auch ein Minimum der Verantwortung der Waldeigentümer. Und ich glaube, da kommt noch ein Prozess dazu, dass wir einerseits diese Fördergelder natürlich für das Gemeinwohl nur ausgeben können. Also wir brauchen eine Leistung, die wirklich da auch dran geknüpft ist, die für das Gemeinwohl auch dann wirksam ist. Klimaschutz, Biodiversitätsschutz, andere Leistungen wie Freizeitnutzung, Begehungsrechte und so weiter. Dazu braucht man aber auch erstmal dieses Minimumstandardbeschreibung und die haben wir bisher nicht in Deutschland. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Schritt, den wir erstmal auch gehen müssen, bis wir diese Honorierung der ökosystemaren Leistung dann auch als rundes Paket wirklich abschließen können.
Genau, und dabei ist natürlich auch wichtig aus meiner Sicht, wenn man diese Gleichwertigkeit der verschiedenen Ökosystemleistungen sich anschaut, dass man natürlich am Ende nicht vergessen, dass es auch entsprechend auch eine Rohstoffbereitstellungsleistung gibt. Das heißt also gerade und vor dem Hintergrund eigentlich Klimaschutz, wenn wir sagen, wir wollen tatsächlich mehr Holzbau haben, dass wir dann natürlich auch gucken müssen, und das wäre auch mein Credo, dass wir das hauptsächlich auch aus heimischen Quellen auch bedienen können, weil meine große Befürchtung ist, wenn das nicht der Fall ist, dass ansonsten tatsächlich wir diesen Bedarf aus dem Ausland bedienen müssten und dort tatsächlich auch möglicherweise stärker auch Probleme der Walddegeneration oder Entwaldung auch dann beschleunigen können.
Ich glaube, die Bilder sind ja immer das Entscheidende. Also die Holznutzung in Deutschland braucht natürlich ein relativ gesundes Ökosystem, Wald, ein Lebensraumwald, Biodiversität führt auch zur Resilienz, also der Anpassungsfähigkeit von Wald, wenn jetzt eben es trocken oder Stürme oder sonstige Ereignisse da sind, dass der Wald sich auch immer wieder eben über Naturverjüngung oder andere Prozesse wieder stabilisieren kann. Eben gucken, was kann ein System leisten? Also sozusagen nicht sagen, so und so viel soll das System leisten, weil sonst müssen wir so viel importieren, sondern kann das System das wirklich leisten? Kann dieser Wald es schaffen, eben 70 bis 80 Millionen Kubikmeter Holzmenge zu geben oder nicht? Und ich glaube, das ist das Entscheidende, zu gucken, wie ist das System? Und diese Importe und die kritischen Importe aus einer Waldbewirtschaftung, die wir uns hier überhaupt nicht wünschen. Das ist ja meistens Kahlschlagwirtschaft, vielleicht auch Übernutzung und solche Sachen. Das läuft ja auch heute schon. Also wir haben ja auch jetzt schon Holzimporte. Und ich glaube, auch die müssten wir uns jetzt aktuell direkt angucken, weil die Schädigungen hinsichtlich unseres Fußabdrucks außerhalb von Deutschland ist ja auch jetzt schon. Und wir würden das jetzt in diesem Bild, dass wir noch mehr importieren müssen, ja noch mal verstärken.
Sie haben ja angedeutet, dass zukünftig einfach weniger Holz da sein wird, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Gleichzeitig, wenn wir den Umgang mit Wäldern, mit Holz anschauen, da fällt der zunehmende Verbrauch gleichzeitig auf. Laut einer Studie des WWF in Zusammenarbeit mit der Uni Kassel ist der weltweite Verbrauch von Holz um 60% gestiegen in den vergangenen, glaube ich, 60 Jahren war es. Also es ist ein langer Zeitraum. Da liegt ja der Gedanke nahe, dass man im Grunde weniger Holz verbrauchen müsste oder langsam dazu kommen müsste, weniger Holz zu verbrauchen. Gibt es da einen Punkt, wo das möglich wäre? Also Holz wird ja zum Bauen, zum Verpacken, für Papier, zum Heizen genutzt. Gibt es einen Ansatz, wo man diesen Holzverbrauch verringern könnte, damit man eben nicht Holz importieren muss?
Aus Klimaschutzgründen, das ist ja auch im Grunde auch vielfach erforscht, ist es natürlich gut, den im Holz gebundenen Kohlenstoff möglichst lange eigentlich aus der Atmosphäre rauszuhalten. Das heißt also möglichst lange Verwendung. Und dann wissen wir natürlich, dass in der Regel, wenn das Holz verbaut ist, dass das in der Vergleichsweise relativ lange dann auch bestehen bleibt. Und wenn das, ich sag mal, zu Hygienepapier verwendet wird, relativ kurz, also stofflich, und natürlich noch kürzer, wenn es direkt als Waldholz verbrannt wird.
Ja, kann man das verwandeln in Klopapier zum Beispiel? Könnte man das nicht anders machen, dass nicht so viel Holz zu Klopapier wird?
Ja, die Frage ist, wir haben ja in vielen Fällen beim Papierbereich tatsächlich auch relativ hohe Recyclingquoten. Ich meine, das ist ja auch tatsächlich auch dann, ja, Kundenfrage, ob man tatsächlich dann Klopapier aus Recyclingmaterial dann nimmt oder aus entsprechenden Frischholzmaterial. Ein gewisser Anteil, glaube ich, im Produktionsprozess ist notwendig, aber ich sage mal, das kann man relativ stark vermindern. Und naja, wir leben ja auch in Zeiten von Digitalisierung. Die Frage ist ja schon, eigentlich müsste ja auch möglich sein, tatsächlich den Papierverbrauch jetzt zu vermindern. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist tatsächlich die Frage des Holzrecyclings oder Upcyclings. Das heißt also, dass man sagt, Holz, was einmal verwendet wird, kann wiederverwendet werden. Im Baubereich ist häufig das Problem, dass wir dort mit Holzschutz zu tun haben, also Holzschutzmittel verhindern, dass also Altholz dann wiederverwendet wird. Das muss man eigentlich im Grunde mitdenken. Und dann ist ja die Frage der sogenannten Kaskadennutzung. Also wenn man es einmal benutzt hat, das Holz, und wieder möglicherweise benutzt, dass man dann sagt, okay, dann kann man es möglicherweise auch noch aufschließen und zum Beispiel auch für Papier benutzen und ganz am Ende dann tatsächlich auch als Ersatz für fossile Brennstoffe dann auch nutzen, sozusagen thermisch verwerten, verbrennen. Aber wichtig ist der Punkt, dass man jetzt nicht sagt, Holz, was man für andere, also für höherwertige oder langfristige Holzprodukte verwenden kann, dass man das nicht sofort im Grunde verbrennen kann. Wenn man sich die Anteile sieht der Direktverbrennung von Walzholz, die liegt ungefähr bei 30%, also die ominösen 50% beziehen sich darauf, dass es auch nochmal wieder Altholz oder wiederverwendetes Holz auch verbrannt wird. Also diese ungefähr 30% Waldholz, das direkt verbrannt wird, ist natürlich eine ganz schöne Menge. Und da glaube ich nicht, dass das alles Sortimente sind, die nicht sozusagen für längerfristige Verwertung auch dann nutzbar gemacht werden kann.
Diese Studie, alles aus Holz, die wir mit der Uni Kassel zusammen gemacht haben, Sie hatten ja gerade gesagt, der Wald, die Holznutzung ist so stark angestiegen. Was wir uns angeguckt haben, ist eben erstmal dieser Ist-Zustand, dass wir mit 4,2 Milliarden Kubikmeter Holz eben mehr verbrauchen, als wir nachhaltig ermitteln können, dass der Wald das liefern könnte.
4,2 Milliarden
Kubikmeter Holz weltweit.
Weltweit. Mhm.
So, das ist so die eine Seite. Wir haben uns dann aber verschiedene Sektoren angeguckt und die sind nicht nur in der Vergangenheit gestiegen, sondern die Szenarien aller dieser Sektoren sind, dass sie deutlich ansteigen werden. Also das Bauen mit Holz wird natürlich favorisiert. Dann die Papier- und Pappeproduktion wird angenommen, dass sie sich in den nächsten Jahrzehnten verdoppeln wird.
Auch aufgrund des zunehmenden Versands von
ganz
Gütern.
Viel Versand ja. Ist dabei natürlich, Onlinehandel. Und aber auch zum Beispiel jetzt Textilbranche will mehr Holz verwenden und so weiter. Und natürlich die Bioenergie auch, weil es eben als nachhaltiger, nachwachsender Rohstoff klassifiziert ist. Wir können inzwischen aus Holz, auch aus Holzresten, sehr viele Produkte machen. Man sieht das ja auch hier in diesem Studio, was man so alles zusammenkleben kann.
Ja, das wäre nämlich auch noch ein Punkt, das Holzrecycling, was da eigentlich alles noch möglich wäre, was jetzt heutzutage vielleicht verbrannt wird, was vielleicht anders genutzt werden könnte.
Und ich glaube, da brauchen wir die Innovationskraft eben und viel mehr Fokus drauf, weil das, was Andreas Bolte ja vorhin schon gesagt hat, wir brauchen natürlich eine Kreislaufwirtschaft und eine Kaskadennutzung, die das Holz so verwendet, dass es auch hinterher nicht als Sondermüll entsorgt werden muss, sondern tatsächlich eine Qualität hat, die in die Kreislauf- und Kaskadennutzung tatsächlich eingehen können. Und ich glaube, wenn wir an dem Punkt sagen, wir brauchen bestimmt 20-30% der Biomasse für die Erhaltung des Ökosystems Wald selber, damit es überhaupt weiter wächst und dass wir auch die Biodiversitätsfunktionen in irgendeiner Weise minimal erhalten können. Die Biodiversität könnte die gesamte Biomasse gebrauchen. Das ist einfach so in dem Lebensraum Typus Wald so, dass alles verbraucht werden würde. Alles, was wir rausnehmen, reduziert die Lebensraumqualität für die Biodiversität. Und auch das müssen wir besprechen. Wie viel ist denn das, damit eben tatsächlich diese Biodiversität die Funktion, das Ökosystem erhalten kann? Wie viel Holz können wir rausnehmen, um möglichst wenig Schaden zu machen im Waldökosystem? Und das, was wir dann rausnehmen, wenn wir das wissen, in welche Nutzung wollen wir das geben? In welchen Verhältnissen?
Das sehe ich auch so. Wir müssen da eigentlich ein Gleichgewicht bekommen. Was haben wir im Grunde eigentlich an Nutzungsmöglichkeiten, die halt sehr stark dann auch in die stoffliche Nutzung reinbringen, gerade von längerfristigen oder längerlebigen Holzprodukten. Dann einen relativ kleinen Bereich bioenergetische Nutzung und dann natürlich im Grunde auch unter der Maßgabe, dass wir dann auch entsprechend auch das notwendige Biomasse, Totholz, Material und so weiter auch haben für die natürliche Entwicklung, die ja im Grunde auch wichtig ist, dann auch für die, sagen wir mal, ja, Regenerationsfähigkeit auch der Ökosysteme. Aber das ist mir auch nochmal wichtig, bioenergetische Nutzung per se ist nicht schädlich, sollte nur ist ungünstiger im Vergleich zu den anderen. Wo ich mir nicht nur gegen wäre, ist diese Frage, dass man sagt, dass jeder, der jetzt Holz verbrennt, ist sozusagen ein Klimafrevler.
Aber die Frage ist halt, ob es Sinn macht, Kohlekraftwerke, wie jetzt in Hamburg geplant, auf das Verfeuern von Holz umzustellen. Das wäre ja, das ist ja eine...
Genau, das ist die Ebene, über die wir natürlich reden. Also es geht in keinster Weise darum, wirklich jemanden, der jetzt eine Pelletheizung hat, ein schlechtes Gewissen zu machen. Ich glaube, das ist ja auch politikgeleitet. Und da können wir ja jetzt nicht den einzelnen Bürger dafür verantwortlich machen, dass er die Empfehlung angenommen hat. Aber die großen Stränge der regenerativen Energien, die jetzt angestrebt werden, mit eben Co-Firing von Tagebauten, ganze Umstellung von Kraftwerken, da kommen wir in Dimensionen hinein, die wir politisch auf keinen Fall wollen sollten.
Wir haben jetzt viel über den aktuellen Zustand, über den heutigen Umgang, über energetische Nutzung, über das Management von Wäldern gesprochen und auch darüber, was sich hier vielleicht anders machen ließe. Wenn wir jedoch in die Zukunft schauen, eigentlich schon in die Gegenwart, dann sind da aber wahrscheinlich zunehmende Hitze in den Sommermonaten, Trockenheit, Stürme, Schädlinge. Ja, welcher Wald kann diesen Bedingungen trotzen und funktioniert auch gleichzeitig als CO2-Senker? Also gibt es einen Wald, der das alles kann überhaupt?
Wenn wir alles richtig machen, dann machen wir ja wirklich richtig Klimaschutz, und zwar global. Und dann halten wir alle gemeinsam das Pariser Klimaabkommen ein, dass wir die Durchschnittstemperatur nicht weiter als 1,5 Grad anheben. Und dann bleiben wir in dem Bereich, dass wir tatsächlich mit unseren Waldökosystemen auch einigermaßen so weiterarbeiten können. Natürlich naturnäher bewirtschaften, so bewirtschaften, dass wir die Systeme nicht zu sehr stressen und durch die Naturnähe eben strukturreichere, baumartenreichere Wälder haben. Ich sehe das aber eben immer auch aus der Sicht des Lebensraumschutzes und insofern eben auch nicht so viel reinmischen, sondern tatsächlich das stärken, was Natur und auch Anpassung uns liefern kann.
Also das heißt nicht so viel reinmischen, jetzt, da ist ja wahrscheinlich, meinen Sie die Douglasie oder andere exotische, ja, vermeintlich exotische Baumarten?
Ja, genau, also dieses Baumarten aus anderen Bereichen heranziehen ist, glaube ich, ökologisch immer ein Risiko, weil wir diese Baumarten ja gar nicht ökologisch wirklich gut kennen. Das ist das eine. Und das zweite, wir wissen ja auch gar nicht, auf was wir optimieren. Also letztendlich ist ja für mich immer die Hauptfrage, wenn wir über den Zukunftswald sprechen wollen, welches Klima ist denn das dann? Also wenn wir jetzt diesen Klimaschutz machen, 1,5 Grad globale Mitteltemperatur, heißt das ja in der Nordhemisphäre schon, dass wir eventuell bei 3 Grad plus ankommen. Wenn wir jetzt weniger Klimaschutz machen, dann kommen wir vielleicht eben bei 5 oder 6 Grad mehr bei uns an. Und letztendlich, auf was optimieren wir jetzt mit unserer Baumartenwahl? Zudem kommt ja dazu, dass wir, wenn wir jetzt trockenheitsresistente Baumarten suchen, die finden wir auch. Diese führen aber dazu, dass der Standort noch trockener wird, weil die eben genau solche ökologischen Anpassungen haben. Und das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja gerade jetzt in dem Wald die Feuchtigkeit halten, gucken, dass wir das Grundwasser stärken und so weiter. Und wir müssten also gucken, welche Baumart suchen wir? Eine, die die Extreme besser aushält. Wir suchen eine, die gleichzeitig den Grundwasser Bereicherung eben oder den Grundwasserspeicher stärkt. Das heißt, wir sind bei den Laubbaumarten. Wir suchen eine Art, die flexibel mit Hitze umgehen kann und so weiter. Also für mich ist total schwer, der Zukunftswald ist für mich kein Kunstprodukt, der irgendwie daherfliegen kann oder wir uns so denken können, weil wir unter Garantie auch Faktoren nicht berücksichtigen, die aber dann eben in den Extremen vielleicht auftauchen. Deswegen ist mein Zukunftswald eben, wenn wir alles richtig machen, der Wald, den wir schon haben. Und das alles naturnäher. Wir haben jetzt nicht über die Landnutzung außerhalb des Waldes gesprochen. Ich glaube, die Einflüsse der Landschaftsnutzung sind immens. Wir haben immer noch großräumig Entwässerung in der Landwirtschaft. Wir haben zum Teil auch noch Entwässerung in den Wäldern selber. Das heißt, wir lassen das Wasser einfach wegfließen. Wenn wir diese Starkregenereignisse haben, brauchen wir ganz besonders viel Rückhalt im Wald, aber auch in den Mooren, Moorwäldern, aber auch in der Landwirtschaft. So, und nur dann können wir tatsächlich auch Prozesse, und das läuft ja im Wald auch automatisch, dass wir die Anpassungsprozesse bekommen. Also wir sehen ja, dass zum Beispiel manche Baumarten jetzt häufiger auftreten. Auch das wissen wir nicht genau, ob jetzt der Walnussbaum eher eine Bewirtschaftungsfolge ist, dass er jetzt in der Naturverjüngung häufiger auftritt. Aber ich glaube, sowas sollten wir genau uns angucken. Und diese Umwandlung und Anpassung der Natur, die da, glaube ich, mit viel mehr Faktoren arbeiten kann als wir, mehr Raum geben.
Dazu würde ich aber gern ein bestimmtes Alternativ, ja, Alternativernährung präsentieren. Und ich glaube, dafür brauchen wir tatsächlich auch diese Vorstellung oder Entwicklung von, ich nenne es jetzt mal so, alternativen Baumarten, nicht als Ersatz, sondern als Bereicherung, weil ich glaube, es geht auch nicht um eine Optimierung. Ich glaube nicht, dass Deutschland den Superbaum sucht oder den Superwald, sondern dass wir sagen, wir müssen aber diversifizieren, und wenn wir diese Breite im Werkzeugkoffer haben wollen, auch wenn ich jetzt mal schön, wenn ich mal technisch ausdrücke, dann ist es auch wichtig, möglichst viel Kenntnisse zu haben. Und ich befürchte, dass wir durch den Klimawandel die ein oder andere heimische Baumart, vielleicht nicht ganz, aber sozusagen in ihrer Bedeutung, verlieren werden. Und dann wäre schon ganz gut, wenn wir Vorstellungen hätten, wie sich das entwickelt. Das heißt ja auch nicht, dass wir irgendwas Künstliches erzeugen, sondern zum Beispiel auch sowas wie Assisted Migration, also die Baumarten, die schon zu uns reindrängen, möglicherweise unterstützen, weil die ja nicht über die ausgeräumten Landschaften, die wir haben, sich natürlich verbreiten können. Also Arten wie ungarische Eiche, Zerreiche, Pflaumeiche, die möglicherweise dann zukünftig eine Rolle spielen können, aber spontan möglicherweise nicht jetzt in ihre neu geschaffenen Habitate durch den Klimawandel einwandern können. Und das ist für mich auch nochmal ein anderer Punkt als jetzt die Frage, da bin ich auch voll, auch sehe ich das auch kritisch, also exotische Baumarten, mit denen wir wenig Erfahrung haben, also die Douglasie, mit der haben wir seit 120 Jahren Erfahrung, die würde ich jetzt nicht als Exot ansehen, aber Arten wie Libanon-Zeder, Atlas-Zeder, die im großen Stile bei uns zu verteilen, das wäre natürlich im Grunde ein relativ unverantwortliches Experiment.
Können Sie für die Hörer und Hörerinnen ganz kurz skizzieren, was da passieren kann? Also was da genau die Gefahr ist? Die bringen dann ein Mini-Ökosystem mit sich, was sich vielleicht nicht integrieren lässt in unsere Wälder, oder?
Andere Arten, die wir einbringen, müssen sich in irgendeiner Form oder fügen sich ja ein in die Ökosysteme, die wir haben. Und wir haben ja eine gewisse Konkurrenz gegenüber anderen Arten aus. Und je nachdem, wie die sich verbreiten können, wie konkurrenzstark sie sind, können sie natürlich auch andere Arten, gerade auch heimische Arten, verdrängen. Also nennt man Invasivität. Und das ist natürlich ein Punkt, auf den man achten muss, wenn man neue Arten einbringt. Zusätzlich können sie auch neue Schaderreger, die auch unter Umständen für heimische Arten gefährlich sein könnten, auch mit einbringen. Und last but not least können sie auch schlecht für zum Beispiel auch die Organismen sein, weil einfach die Arten, die schon vorhanden sind, Bodenorganismen, Insekten und so weiter, gar nicht angepasst sind an die Arten. Und wenn die stark sich ausbreiten, dann natürlich auch dort zu Artenverschiebungen oder Artenverlusten kommen kann. Also das ist der Punkt.
Invasivität ist eben wirklich ein Problem, weil diese Ausbreitungskraft manchmal Jahrzehnte später erst sich etabliert. Es gibt eine Untersuchung von der TU Dresden, die haben mal gezeigt, dass das im Durchschnitt 150 Jahre dauert, bis man merkt, ob eine Art sich invasiv plötzlich ausbreitet. Und das führt dann bei der Robinie zum Beispiel dazu, die kann man nicht einfach entnehmen und dann ist das Problem weg. Das ist bei der spätblühenden Traubenkirsche genauso. Die kann man nicht einfach einmal jetzt dann abhaken oder so und dann hat man das Problem auf der Fläche gelöst, sondern die schlagen immer wieder aus. Und damit kann man also diesen gezielten Waldbau, den man eigentlich machen wollte, kann man erstmal auf dieser Fläche dann ad acta legen und muss sich mit dieser Invasivität eben beschäftigen. Mhm. Genau, ich glaube, das Entscheidende ist, wie man diesen Prozess, glaube ich, gut gestalten kann, ist, dass wir wirklich es schaffen, die Lebensräume auch als Wert mitzudenken. Dass wir eben nicht nur in Baumart denken, sondern tatsächlich den Lebensraum als Ökosystem denken und sagen, wie kann man auch unter dieser Situation des Klimawandels, der Klimakrise jetzt dieses System so möglichst wenig noch in zusätzlichen Stress bringen, damit eben das, was dieses System jetzt leiden muss, dadurch, dass das Klima sich wandelt, eben vielleicht auch wandern sollte. Die Korridore fehlen häufig, auch darüber sollte man vielleicht nochmal nachdenken, wie kann man das eigentlich sehr kurzfristig verändern, dass diese Systeme tatsächlich in irgendeiner Weise sich weiterentwickeln können. Und ich finde es ganz interessant, man sagt ja bei den Arten, entweder sie können mitwandern, wenn das Klima sich ändert, das ist eigentlich das Optimalste, weil die Art dann tatsächlich sozusagen mit dem Klimawandel mitziehen kann. Es gibt aber auch Arten, die vom Gesamtsystem her direkt absterben, weil sie mit der neuen Situation einfach nicht umgehen können. Es gibt welche, die verharren. Das heißt, die warten einfach ab und hoffen, dass die Situation, in der sie gut leben können, sich wieder einstellt, was aber beim Klimawandel auch ziemlich unwahrscheinlich ist. Das heißt, auch diese Arten verlieren wir. Und das Letzte ist eben, dass sie versuchen, sich anzupassen. Das sind dann ein Teil der Ökosystemarten, die dann vielleicht sich auch in den neuen Möglichkeiten arrangieren. Aber für das Gesamtsystem Wald als Ökosystem gibt es also unglaubliche Anpassungsherausforderungen, wobei zwei zum Tod dieser Arten führen und zwei eine gewisse Überlebenschance innerhalb des Waldökosystems sind. Und das führt für mich eben aus der waldökologischen Sicht heraus dazu, dass ich sage, wir sollten möglichst lange nahe dranbleiben und diese Veränderung nur so weit führen, wie das System dann noch irgendwie mitgehen kann. Und da sollten wir auch sehr genau gucken, wie geht's denn den Moosen, den Flechten, den flugunfähigen Laufkäfern und all den Arten, von denen wir sonst meistens wenig mitkriegen. Und auch die Diskussion geht eben überwiegend über die Baumart.
Ich denke auch da, dass, glaube ich, so ein wirklich adaptiver, gemischter Ansatz auch wichtig ist. Also gemischt meine ich im Hinblick auf da, wo man relativ sicher ist, dass die Systeme auch sich anpassen können, tatsächlich auch die auch erhalten und da auch entsprechend auch zu investieren. Bei der Buche wäre ich auch nie der Meinung, dass man sagen konnte, wir müssen jetzt sämtliche Buchenwälder, die wir haben, irgendwie umbauen. Aber in dem Bereich, wo wir merken, wir haben wirklich Probleme und das sind sozusagen die Randzonen dann auch, wo die Buche tatsächlich Probleme bekommt, dann natürlich auch gucken, was gibt's da für entsprechende Alternativen. Ich meine, wir haben ja auch, ich muss jetzt sagen, bei vielen Beobachtungen sehe ich, dass die Eiche im Moment deutlich am besten performt von unseren Hauptbaumarten, also teilweise besser als die Kiefer sogar in manchen Bereichen. Und wir haben auch Arten wie, ich sag mal, Elsbeere, auch die Winterlinde ist häufig auch relativ robust, Hainbuche. Also wir haben auch viele heimische Baumarten. Also wir sollten jetzt nicht nur daran denken, dass also Vielfalt bedeutet, also nur exotische Arten oder Arten von außen. Aber ich glaube, dass es auch durchaus Sinn macht, im Grunde eigentlich in bestimmten Bereichen darüber nachzudenken, wie können wir eigentlich, sag mal, diese Baumarten, die entweder da anklopfen bei uns oder auch aus anderen Bereichen kommen, nach entsprechend auch langen Testen, der Erprobungsphase auch einsetzen, aber immer natürlich auch mit der Option zu gucken, von Anfang an, wie invasiv sind die, also sehr stark ausbreitungsfähige Arten, finde ich, da sollte man extrem vorsichtig sein. Aber Arten, das ist ja bei vielen Nadelbaumarten so, die also jetzt keine Wurzelbrut haben, keine großen Ausbreitungstendenzen haben, da finde ich durchaus schon, dass wir da mehr Wissen und auch mehr, ich sag mal, Wissen in der Praxis auch benötigen. Also Anbauversuche, Waldlabore, Reallabore draußen, indem wir uns angucken, wie funktioniert das gerade auch im Zusammenspiel und das aber tatsächlich mit breiter naturschutzfachlicher, waldökologischer und ich sag mal auch waldbaulicher Betrachtung dann auch rangehen, um letztendlich dann zu gucken, was haben wir eigentlich für Optionen. Meine große Angst besteht, dass wir, wenn wir wirklich vor dem Problem stehen, die Wälder können sich nicht anpassen, dass wir dann auch nicht genügend Antworten haben.
Und Sie meinen, dass
und dann ja. möglicherweise dieser Schaddynamik dann relativ passiv nur zugucken können. Das wäre natürlich schade.
Ich denke, vielleicht können wir noch mal ganz kurz aus diese Wetterextreme noch mal einbeziehen. Diese lineare Anpassung mag ich sehr noch auch in Frage stellen, weil das Schwierige ist ja eigentlich mit diesen ganz hohen Temperaturen zum Beispiel hinzukommen. Die Extreme sind ja jetzt schon da und die haben wir ja in diesen ganzen Betrachtungen noch nicht drin. Und letztendlich will ich eigentlich noch mal mit dem Plädoyer enden, dass der Wald tatsächlich nur geschützt und erhalten werden kann, wenn wir diesen Klimaschutz wirklich so ernst nehmen und damit natürlich auch die Verbrauchsseite. Das, was wir gerade angesichts der furchtbaren Ereignisse in der Ukraine machen, ist eigentlich das, was wir für den Klimaschutz sowieso schon die ganze Zeit machen müssten. Wirklich genau gucken, wo kriegen wir den Verbrauch runter, wie können wir neue wirklich regenerative Energien produzieren? Wie kriegen wir die ganze Transformation beschleunigt? Und insofern denke ich mir, diese Impulse sollten wir nutzen und entsprechend eben in Handlung umsetzen. Und der Wald ist immer nur ein Teil davon. Und das System der Transformation, um ihn zu erhalten, ist aber eher außerhalb des Waldes.
Das waren jetzt dann auch schon unsere 45 Minuten zur Zukunft des Waldes. Vielen Dank, Susanne Winter, dass Sie mit dabei waren bei diesem interessanten und vielschichtigen Gespräch. Danke, dass Sie dabei waren.
Gerne.
Und vielen Dank auch Ihnen, Andreas Bolte, dass Sie mit dabei waren.
Sehr gern.
Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich einladen, nicht nur in den Wald zu gehen und sich diesen anzusehen und zu sehen, was Sie jetzt noch haben, sondern sich auch gemeinsam mit uns in den weiteren Folgen unseres Thünen-Podcasts mit der Zukunft der Land- und Meeresnutzung zu beschäftigen. Danke, dass Sie heute mit dabei waren. Am Mikrofon verabschiedet sich Marco Pauli.